Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Jesus, der Anker der Seele. Wir erinnern uns, dass der Hebräerbrief geschrieben wurde, um uns vor dem Selbstbetrug der Sünde zu warnen, damit wir nicht verpassen den Einzug in das himmlische Jerusalem. Wir leben am Ende der Tage. Und dieses Buch wurde geschrieben für unseren Zeitpunkt, für unsere Zeit, damit wir das Werk, wozu wir gerufen sind, auch erfüllen können, nämlich das Salz und Licht der Erde zu sein, mit der letzten Einladung und der letzten Warnung an die Menschheit. Der Inhalt ist der Aufwand Gottes, es ist das Senden seiner Propheten, seiner Engel, seines Sohnes als Opfer, als Hohepriester und Richter und der Weg, den er vorbereitet hat, wo jeder eingehen kann und erlöst werden kann, ist durch den Glauben, indem der Glaube Jesu unser Glaube wird. Wir können auch den Inhalt des Hebräerbriefes zusammenfassen als das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das, was einen Menschen zum neuen Leben beruft, zur Neugeburt. Und ich vergleiche hier die Neugeburt mit dem Start eines Laufes. Den hat auch der Paulus in seinen anderen Schriften als Bild genommen für den Weg, den wir als Christen haben, beginnend von der Neugeburt, dann während des Laufes und dann, wir sind Christi teilhaftig geworden, so wie anders das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Und jetzt im Hebräerbrief sind wir nahe dem Ziel. Das Ziel ist die Vollkommenheit. Nichts anderes als die Vollkommenheit wird das sein, was das Ziel des Läufers ausmacht. Und der Hebräerbrief konzentriert sich auf diese Periode, wo das Ziel der Vollkommenheit erreicht werden muss. Er sagt, nicht das ist, worauf wir uns konzentrieren, das sollte schon längst hinter uns sein, sondern das, wovor wir uns konzentrieren in diesem Studium des Hebräerbriefs, ist das Ende des Laufes. So, schauen wir uns das an. Gott schuf den Menschen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Der Mensch ist das gemachte Wort Gottes, wenn man so will. Gott spricht und die Erde ist da. Er formt die Erde. Er bläst den Lebenshauch ein und so wird der Mensch von Gott geschaffen. Er fällt ab von Gott, indem er sich selbst täuscht, kommt dadurch in den Tod, sein Leben ist verloren. Alle seine Nachkommen können Gott nicht mehr anbeten, sie können nur noch Menschen und Satan anbeten. Und es gibt für den Menschen von sich aus keinen Weg mehr zurück. Gott muss einschreiten und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er kommt, gezeugt von seinem Vater in der Maria, um uns wieder den Weg zu ermöglichen, zurückzukommen zum Worte Gottes, zum Vater. Noch einmal, um dasselbe zu veranschaulichen, er zieht über seine Gottheit, die ja ewig ist, den Menschen an. Dieser 100% Mensch kommt von seinem Vater. Deshalb ist Jesus als Mensch Gottes Sohn und des Menschensohn, weil die Hälfte kommt von Maria als von seinem gesamten Menschtum. Er tötet in sich selbst das Problem des Menschen, weil es ja im Menschen ist. Das alles wurde versinnbildet von Anbeginn, als Gott das erste Lamm schlachtet und dem Menschen ein Kleid macht, zu zeigen, dass das alte Leben nichts mehr gut ist und man braucht ein neues Leben. Es ist das Opferlamm und noch genauer, es ist von den 7 Festen, die Gott später den Israeliten gab, als die Stiftshütte war, war es das Passahlamm. Jesus versinnbildet das Passahlamm. Er wurde gekreuzigt und starb, zerstörte die sündige Natur und den ganzen Menschen. Das wurde versinnbildet durch den Altar. Das heißt, das Passahlamm wurde geschlachtet, ein Teil des Bluts wurde in den Tempel gebracht und es musste gegessen werden und die anderen Dinge wurden auf dem Altar verbrannt. Es wird dadurch das Passafest beschrieben. Diese 7 Feste, ich gehe sie kurz durch, dass wir sehen, wie sie versinnbildet haben das, was jetzt in der Realität im himmlischen Heiligtum passiert. So, das Töten des ganzen Menschen, das Kreuz ist der Altar, es ist das Passahlamm, es ist das Passafest. Christus steht auf als eine neue Kreatur. Das wird versinnbildet durch die Priester. Und in diesem Fall insgesamt der Hohepriester. Welche Feste fanden statt, als Jesus auferstand? Es war das Fest der ungesäuerten Brote. Ja, man war jetzt den Sauerteig los, sozusagen. Der war am Kreuz gekreuzigt. Und das Fest der Webegarbe, das heißt am Sonntag nach dem Sabbat, dem ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, musste die Webegarbe, das heißt, das waren die ersten Früchte des Weizens, die wurden gewebt, das heißt, mit ihnen wurde geweht sozusagen als erste Frucht. Und das versinnbildete die Auferstehung Jesu zusammen mit einer ersten Frucht. Die Menschen, die auferstanden mit Jesus, gingen mit ihm auch nach den 40 Tagen in den Himmel, um für immer dort zu sein. Es war sozusagen die Trophäe des Sieges über den Tod. Das wurde versinnbildet mit diesen Festen, die genau so stattfanden, wie sie versinnbildet wurden, und Christus erfüllte sie. So, danach geht Jesus in den Himmel, ins himmlische Heiligtum als Hohepriester, wissen wir, und er ist Hohepriester und König, wie wir in der letzten Lektion gesehen haben. Und das irdische Heiligtum versinnbildet jetzt den Einzug Jesu in das himmlische Heiligtum, ist Pfingsten. Jesus ging nach 40 Tagen zum Himmel und nach 10 Tagen betrat er seinen Dienst im Heiligtum, und das erste war die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Erde. Das war das Zeichen, dass Christus seinen Dienst als Hohepriester im himmlischen Heiligtum begonnen hatte. Diesen Dienst tut er in der vorderen Hütte, in dem Heiligtum, bis kurz bevor der Tag der Versöhnung kommt, und dann war das Fest der Posaunen. 10 Tage vor dem Yom Kippur-Tag, dem Versöhnungstag, wurde die Posaune geblasen, damit jeder sich vorbereitet auf den Tag der Versöhnung. Dieser fand statt im Allerheiligsten. Und wenn der Tag der Versöhnung vorbei ist, wenn das Gericht vorbei ist, dann kommt Jesus als König aller Könige, um das Ergebnis, das heißt die Folge, mit sich zu bringen, für die einen die Erlösung und für die anderen die Verdammnis. Er kommt als Vollstrecker des Gerichtes, und das wurde versinnbildet mit dem Laubhüttenfest. Das heißt, für die Gläubigen, wenn Jesus kommt, feiern wir das Laubhüttenfest. Das heißt, heute sind wir in der Zeit des Versöhnungstages. Wir sind in der Zeit, wo das Gericht stattfindet, wo die Endetappe stattfindet. Und am Versöhnungstag wurde der Mensch entweder vollkommen ausgewiesen aus dem Land, das heißt, die Menschen, die wurden aus Israel rausgetan oder starben, wenn ihr Leben sich nicht verändert hatte, oder sie wurden am Versöhnungstag komplett für vollkommen gemacht. So, der Richterspruch hat nur zwei Möglichkeiten. Völlig vollkommen für den Himmel bereit oder völlig verloren für den ewigen Tod bereit. So, das ist der Aufwand, von dem auch hier der Hebräerbrief spricht, den Gott über 6000 Jahre vollzieht. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, wozu dieser große Aufwand? Warum gibt sich Gott so viel Mühe mit dem Menschen? Und wir nehmen einige Texte, um zu sehen, wozu der Aufwand? Was ist das Ziel des Ganzen? Und wir lesen in Hebräer 5, von 12 bis 14, und ihr solltet längst Meister sein, bedürft wiederum, dass man euch die ersten Buchstaben der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht starke Speise. Denn wenn man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein junges Kind. Den Vollkommenen aber gehört starke Speise, die durch Gewohnheit haben, geübte Sinne zu unterscheiden, Gutes und Böses. Und Kapitel 6, Vers 1, darum wollen wir die Lehre vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren. Das heißt, Gott macht den Aufwand, weil seine Gerechtigkeit kann und hat nur einen Maßstab, völlige Gerechtigkeit. Und diese völlige Gerechtigkeit muss erlangt werden. Deshalb dieser große Aufwand, den Gott macht. Er ist es ja, der diese Erlösung erfunden hat. Er hat sie gemacht und gibt sie uns zur Verfügung. Aber wir müssen verstehen, dass wir in der Zusammenarbeit mit Gott nicht bei dem Zustand der Milch bleiben, nicht bei einem Baby, nicht, dass wir immer wieder die alten Lehren, wie Paulus hier sagt, wir wollen nicht wieder, aber mal grundlegend von Buße und der toten Werke, von Glauben an Gott. Es hat manchmal den Anschein, dass Christentum im Moment, wo es sozusagen neu geboren wird, wo der Mensch sich taufen lässt oder sich entscheidet und sagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, dass jetzt alles erreicht ist. Dass man jetzt nur noch wiederholen muss und immer noch auf derselben Stelle tritt und tritt und tritt. Deshalb sagt Paulus, wir müssen zur Vollkommenheit geraten. Und er bringt deshalb das Leben der alten Israeliten, die aus Ägypten raus sind, aber sie sind nicht vorwärts gekommen. Sind geblieben in der, ich sage jetzt mal, Milchposition. Und wenn ich mir heute ansehe, was so im Christentum und besonders in meiner Gemeinde gepredigt wird, dann ist das nichts anderes als nicht einmal Milch. Das ist aufgelöste Brühe von nichts, wenn ich es so sagen will. Das führt nirgendwo hin. Wenn der Läufer, der am Startpunkt mit, ich sage jetzt mal, losfährt, der wird doch gegen Ende schneller. Der muss am Ende das Ziel erreichen. Es mag zwischendurch schwierig sein, berghoch, bergab, aber das Ziel ist doch im Sinn. Wenn er nicht ans Ziel kommt, war der Lauf vergebens. Und das ist die Not, die Gott mit uns hat, dass wir zufrieden sind mit dem Anfang der ersten Buchstaben. Und wir kommen nicht vorwärts. Ich habe das auch in unseren Lektionen gesehen. Alle Vierteljahre versuchen wir ein und dasselbe den Leuten zu füttern. Das heißt, wir sind zufrieden mit dem Start, aber das Ziel haben wir nicht vor Augen. Wir sehen nicht das Ziel, die Vollkommenheit. Ja, sogar wir verneinen sie. Wenn man heute davon spricht, dass wir die Vollkommenheit erlangen sollen, dann wird das immer verneint und sagt, nein, nein, Christus war vollkommen, aber wir nicht. Aber das lesen wir nicht im Hebräerbrief. Er sagt, wir haben ein Ziel. Nur den Vollkommenen gehört starke Speise. Und was ist die Vollkommenheit? Es ist, einen geübten Sinn zu haben. Das heißt, einen Geist, der fähig ist, in kurzer Zeit zu unterscheiden, was gut und böse ist. Und das zu unterscheiden, wenn Sie können wir sagen, was Lüge und was Wahrheit ist. Haben wir keine geübten Sinne, dass wir schnell sind, wenn wir eine Information hören, ob sie stimmen kann oder nicht, dann werden wir die Vollkommenheit nicht erreichen, weil wir werden nicht fähig sein, diese Dinge zu unterscheiden. Weil nur die Vollkommenen können unterscheiden, schnell, zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Gut und Böse. Sie sind geübt. Ein Läufer hat sich vorbereitet und wenn er jetzt den Start gegeben hat und läuft vorwärts, dann ist er unterwegs und will das Ziel erreichen. Deshalb sagt Paulus hier, wir wollen nicht abermals grundlegen von Buße, der toten Werke, vom Glauben an Gott. Weil Was nutzt uns, wenn wir an Gott glauben, wenn wir nicht mit ihm wandeln? Das ist umsonst. Die Teufel glauben auch und zittern. Von der Taufe, von der Lehre vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gerichte. Das sind in seinen Augen Milch. Das ist in seinen Augen etwas, was wir wissen müssen. Darauf bauen wir auf. Aber unser Ziel ist, einen vollkommenen Charakter zu haben, ein Leben, das Leben des Erlösers und das Leben Gottes widerspiegelt. Das ist sein Ziel. Ist es auch deines? Ein guter Freund, bekannter Prediger, er sagte mir, was uns unterscheidet ist, dass du an die Vollkommenheit glaubst und ich nicht. Sag ich ja. Weißt du warum? Du glaubst es ja nicht, weil es realistisch nicht möglich ist. Aber der Glaube geht über das, was realistisch möglich ist. Deshalb wird er ja hier auch gezeigt als der Glaube Jesus, der über dem steht, was ich mit meinen Augen fassen kann. Ja, ich weiß es nicht, wie ich eines Tages vollkommen sein soll und einen geübten Sinn sofort zu unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Lüge. Ich weiß es nicht, wie ich dahin komme, aber ich glaube es. Sonst wäre ja das Wort der Verheißung, dass wir das Ziel erreichen können, nicht gegeben. Dann müsste ich ja sagen, ich habe angefangen zu laufen und das Ziel muss ich nicht erreichen. Das wäre absurd. Aber das ist das, was heute in unserem christlichen Alltag dasteht. Mit aller Vehemenz sagen sie, die Vollkommenheit können wir nicht erreichen. Das ist purer Unglaube. Weil sie stützen sich ja nicht auf die Verheißungen Gottes, sondern sie stützen sich auf das, was ihr Auge als realistisch empfindet. Das ist kein Glaube, der sich auf das stützt, was ich als Mensch mit meiner Fähigkeit erreichen kann. Das ist kein Glaube. Das ist menschliche Sichtweise. Aber dass wir zur Vollkommenheit geraten, das ist allein möglich dem, der da glaubt, der das Unmögliche für möglich hält, der das Unmögliche nicht für möglich hält, der ist ein Ungläubiger. War das nicht so, dass als das Volk Israel kurz vor dem Einzug nach Kanaan war und die 12 Kundschafter zurückkamen, haben die 10 gesagt, wir können das Land unter keinen Umständen einnehmen. Und die 2 Gläubigen haben gesagt, wir werden sie aufessen wie Brot. Und das Volk glaubt natürlich den 10, weil sie ja Realisten sind. Sie sehen nicht Gott und seine Möglichkeiten. Sie sehen nur das menschliche Mögliche. Wir sind jetzt auf der ganzen Welt und in manchen Ländern stärker und in anderen weniger stark, bedrängt, dass wir Dinge tun sollen, die nicht gut sind. Und in den ganzen Bedrohungen, bei den ganzen Bedrohungen, ist es fast so, wie wenn Gott nicht mehr da wäre. Wir rechnen nicht mehr mit seinem Eingreifen. Und wir kommen nicht dahin und sagen, wir können nichts anders als unserem Gewissen folgen. Und wir lassen die Konsequenz in Gottes Hand. Leben wir, so leben wir. Sterben wir, so sterben wir vor Gott. Aber wir können nicht anders handeln, wie unser Gewissen es uns sagt. Wir werden bedrängt. Und die Leute haben Angst. Nun, wo ist Gott? Wenn er nicht eingreifen sollte, oder wann sollte er denn eingreifen, wenn nicht jetzt? Wann sollte er denn eingreifen, wenn nicht jetzt? So, lasst uns das wissen, er wird eingreifen. Wir wissen nur nicht wann. Jesus wusste, sein Vater wird ihn nicht verhungern lassen. Er wusste nur nicht wann. Haben wir den Glauben? Werden wir durch diese Krise gehen als Sieger? Oder werden wir sagen, wir müssen uns hier eine Bescheinigung holen und hier und das und jenes? Rechnen wir überhaupt mit dem Eingreifen Gottes? Ich hoffe doch. Weil nur das kann uns noch retten. Gott muss eingreifen, um uns schützen und uns den Weg vorbereiten, damit wir verkündigen können, die letzte Botschaft an dieser Welt. Lesen wir weiter, Hebräer 7, Vers 11. Ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen, denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen. Was ist denn weiter noch zu sagen, dass ein anderer Priester aufkommen solle nach der Ordnung Melchisedek und nicht nach der Ordnung Aarons? Das heißt, die Vollkommenheit konnte durchs levitische Priestertum nicht erfüllt werden. Also, wenn dort die Vollkommenheit nicht erfüllt werden kann, kann man das auch nicht dazu nutzen. Die Vollkommenheit kann nur durch Christus kommen. Denn das ist das Testament, das ich machen will dem Hause Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will geben mein Gesetz in ihren Sinn und in ihr Herz will ich es schreiben und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Was ist das denn anders als die Vollkommenheit? Der neue Bund ist die Vollkommenheit im Gesetze Gottes, im Einssein mit Gott, im Einssein mit seiner Liebe. Das ist der neue Bund. Und soll nicht lehren, jemand seinen Nächsten, noch jemand seinen Bruder und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle kennen, von dem Kleinsten bis zum Großen. Das ist Vollkommenheit, den Herrn komplett zu kennen. Das ist das ewige Leben, sagt Jesus in Johannes 17, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den Sohn erkennen, mit ihm eins sein. Das ist Vollkommenheit. Hebräer 10, Vers 1. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Alle Jahre muss man opfern, immer einerlei Opfer, und es kann nicht die da opfern vollkommen machen. Wenn es nicht vollkommen machen kann, dann ist es nutzlos. Milch kann uns nicht vollkommen machen. Das Wort von der Gerechtigkeit, dass wir im Gericht bestehen, am Tage der Versöhnung, in dem wir uns befinden, in dieser Zeit, muss vollkommen sein. Denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Ach so, sollen wir im Kampf gegen die Sünde bis aufs Blut widerstehen? Und der Paulus sagt, habt ihr es noch nicht getan. Und habt bereits vergessen des Trostes, der zu euch redet, als zu Kindern, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er und stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Ja, damit wir das Ziel erreichen, muss Gott Hand anlegen. Ich hätte nie was gelernt, ohne meine Krankheit, ohne die Dinge, die Gott in mein Leben bringt, würde ich nicht verstehen, was in mir abläuft. Ich einmal sagte zu meiner Frau, wenn sie mich nicht ständig provozieren würde, wäre ich ein Heiliger. Das heißt, ich habe von mir den besten Eindruck. Ich denke, alles bei mir ist okay. Ich bin fertig für den Himmel. Das ist der Betrug unseres Herzens. Und da kommt irgendjemand, so wie beim Petrus, diese Dienerin und bringt ihn völlig und zeigt ihm, dass in seinem Herzen er ganz weit ist, für den Herrn zu sterben. Ganz weit ist, für den Herrn sein Leben zu lassen. So Gott muss uns in seine Schule nehmen. Jeder Schmerz, jede Prüfung, jede Situation, in die er uns bringt, sind seine Mittel, damit aus uns herauskommt, was drin ist. Weil das Böse muss erst sichtbar werden, damit wir es entfernen können und mit der Wahrheit ersetzen. Jaget nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche wird niemand den Herrn sehen. Die Heiligung ist Vollkommenheit, weil wir wollen ja den Herrn sehen. Wir müssen durch die Ziellinie und die Ziellinie ist die Wiederkunft Jesu. Das heißt, das ist noch bevor der Wiederkunft Jesu der Zeitpunkt des Gerichts, wann wir entweder völlig heilig sind oder völlig unheilig. Völlig rein oder unrein. Dahin wollen wir kommen, zu der Vollkommenheit. Weil ohne diese Vollkommenheit werden wir den Herrn nicht sehen. Jesus sagt in der Bergpredigt, die da reines Herzens sind, werden Gott schauen. Ein reines Herz ist ein reines Herz. Es ist ein vollkommenes Herz. Und die werden Gott schauen. Und jetzt in Kapitel 12, Vers 22 und 23. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu einer Menge vieler tausend Engel und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Dahin sind wir gekommen. Das ist das Ziel. Der Hebräerbrief bringt uns und macht uns deutlich, es gibt nur ein Ziel, und das ist die Vollkommenheit. Der Geist, ihr seht, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Warum wollen wir da nicht hin? Warum wollen wir träge sein und immer wieder uns zurückkehren zu den alten Sachen? Das wird uns nicht weiterbringen. Vollkommenheit. Vollkommen ist gleich sündlos, ist gleich gerecht, ist gleich heilig, ist gleich rein. Sind derselbe Inhalt in unterschiedlichen Worten. Willst du es anstreben? Das müssen wir anstreben, um den Weg des wiederkommenden Herrn vorzubereiten. Jetzt zeigt uns der Apostel Paulus auf, dass der Vollender unserer Befreiung auch vollkommen sein musste und dass er auch durch Leid vollkommen worden ist. Und er hat in den Tagen seines Fleisches, was heißt das, als er seiner Gottheit Fleisch und Blut addierte, als er den Menschen zu seiner Gottheit addierte, hat er Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen geopfert zu dem, der ihn von dem Tode konnte aushelfen und ist auch erhört, darum, dass er Gott in Ehren hatte. Was hat Christus gemacht während des Tages seines Fleisches? Er hat Gebet und Flehen mit großem Geschrei und Tränen geopfert. Das heißt, das war sein Opfer, dass er ihm von dem Tode konnte aushelfen. Das heißt, Jesus hat nicht gebetet, dass er nicht stirbt, sondern dass er aus dem Tode als Sieger hervorkommt. Und er ist erhört worden. Wieso ist er erhört worden? Dass er Gott in Ehren hatte. Was heißt Gott in Ehren hatte? Nichts anderes als von Gott alleine abhängig zu sein. Deshalb steht auch in der ersten Botschaft, die wir verkünden müssen der Welt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das heißt, ihn zu fürchten bedeutet, nicht von jemand anders abhängig zu sein, außer von Gott. Also sich zu fürchten, von jemand anders abhängig zu sein und ihm die Ehre geben, heißt, von ihm alleine abhängig zu sein. Von ihm, aus ihm zu leben. Das hat Christus getan. In den Tagen seines Fleisches. Und er ist erhört worden. Und was sagt der Heiland? Und wiewohl er Gottes Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wieso an dem, was er litt? War er nicht immer gehorsam? War er nicht von seiner Geburt bis zum Tode am Kreuz heilig? Doch er war. Aber er hat auch einen Lauf, ist er gerannt. Und der war, dass er das angeborene, die angeborene sündige Natur, die sollte nicht nur nicht je anwenden, sie musste aus ihm auch entfernt werden. Und das konnte nur durch Leid geschehen. Weil nur wenn wir dem Leid widerstehen, das heißt, wenn wir im Leid zeigen, dass wir das Unrecht erdulden können, dann beweisen wir, wir sind wirklich gehorsam. Wisst ihr, jetzt in dieser Situation, wo die Schere immer enger wird, wo es um denn das leibliche Wohl, wenn ich so will, um die Arbeitsstelle und so weiter geht. Jetzt zeigt sich, wer wirklich gehorsam ist und wer nicht. Dann, wenn es darum geht, dass du keine Kompromisse machst, dass du deinem Gewissen und deinem Gott treu bleibst, dann zeigst du deinen Gehorsam. Jesus musste also durch Leiden gehorsam lernen, sagt er. Und da er vollkommen war, da er vollendet war, wann war er vollendet? Als er rief, es ist vollbracht, und als er auferstand, als der nach dem Geist geboren, dann war er vollendet. Jetzt ist er die neue Kreatur. Ist er geworden allen, die ihm gehorsam sind, eine Ursache zur ewigen Seligkeit. So, er musste vollkommen sein. Aber jetzt kommen die Christen und sagen, naja, Jesus musste vollkommen sein, aber wir nicht. Weil, wenn wir es könnten, nein, wir können es, wenn wir die neue Natur Jesu haben. In der alten können wir nichts. Aber durch ihn, durch seinen Glauben, durch das, was wir von ihm nehmen, kommen wir zur Vollendung, zur Vollkommenheit. So hat Gott, da er wollte, den Erben der Verheißung überschwänglich bewiesen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan, auf dass wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lüge, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung. Ist Hoffnung sichtbar? Doch nicht. Welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs. So, Jesus ist der Anker unserer Seele, weil er der Vollkommene ist und wir durch ihn hineingehen, um vollkommen zu sein und zu werden. Und das Inwendige des Vorhangs ist nichts anderes als das Allerheiligste. Dahin der Vorläufer für uns eingegangen, Jesus, ein hoher Priester geworden in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Jesus ist Priester und König und er geht nicht gleich nach seiner Himmelfahrt, sondern erst zur angegebenen Zeit, wie wir wissen, in das Allerheiligste. Aber da der Hebräerbrief für unsere Zeit geschrieben ist, findet er sich dort, weil wir wollen zur Vollkommenheit, wir müssen zum Ende. Es muss für die, die hier an diesem Tag leben, anders sein für die, die am Beginn waren. So, Jesus ist im Allerheiligsten am Tage des Gerichts. Dahin ist er unser Anker geworden. Dahin gehen wir hinein, weil wir wollen dort vollkommen werden. Im Alten Testament ging er hinein, der hohe Priester, und sprengte das Blut auf den Gnadenstuhl. Und wenn jemand nicht rein war, wurde er ausgerottet oder starb in Israel. Und nur die Reinen, die Vollkommenen, blieben am Leben. Das wurde versinnbildet am Tag der Versöhnung, am Yom Kippur-Tag. An dem leben wir. Deshalb ist Christus das, der Anker unserer Seele, dass wir hineingehen, dass wir die Vollkommenheit erreichen. So, wir haben letztes Mal die zwei hohen Priester gesehen und ich gehe nochmal durch, einfach um zu sehen, dass der eine Priesterdienst uns nicht heilig machen konnte, weil der erste hohe Priester war von Adam auskommend. Er war der Abstammung von einem gefallenen Menschen. Christus, der auferstandene Heiland, hat eine Abstammung von Gott. Gott sagt, du bist mein lieber Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das bei der Auferstehung geschah, ist er göttlicher Abstammung, nicht menschlicher. Deshalb, der Priester hier auf Erden war nach der Ordnung Aarons aufgrund von vergänglichen Gesetzen. Das heißt, es konnte nicht vollkommen machen. Er ist aber ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, nach ewigen Gesetzen. Der eine auf Erden durfte kein König sein. Christus ist Priester und König, das heißt Richter und Vollstrecker. Der irdische war unvollkommen, hatte einen unvollkommenen Charakter, war ein Sünder. Der andere, Christus im Himmel, hat einen vollkommenen Charakter, ohne Fähigkeit zur Sünde. Der irdische braucht selbst für sich ein Opfer, ein Erlöser. Er ist vergänglich und sterblich. Christus ist ewig, hat weder Anfang noch Ende. Der Irdische kann keine Sünde wegnehmen oder vergeben. Das Priestertum im alten Israel hat nur gezeigt, im Schatten, wie Vergebung im Himmel sein wird. Aber es kann auf Erden keine Sündenvergebung geben. Die Sünde wird nur im Himmel, im himmlischen Heiligtum und am Versöhnungstag komplett weggenommen oder belassen auf dem Sünder. Das irdische Heiligtum hat nur eine Erinnerung auf die Sünde. Sie zeigt sie auf und kann auf keinen Fall vollkommen machen. Aber das himmlische kann alleine vollkommen machen, alle, die zu ihm kommen. Das ist die Botschaft, wie ich doch hoffe, dass wir sie verstehen aus dem Hebräerbrief. Deshalb zeigt er diesen Unterschied auf und wir werden in den nächsten Stunden das noch mehr vertiefen. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, wir haben einen hohen Priester, durch welchen wir durch den Glauben genauso vollkommen werden können, wie er vollkommen ist. Wir gehen nicht nach dem levitischen Priestertum, wir gehen nicht nach dem, was auf Erden geschehen ist, weil das kann nicht erlösen. Das ist nicht möglich. Nur Durch den hohen Priester im Himmel, der vollkommen ist, können wir errettet werden. Noch einmal, Christus kommt, tötet in sich die Sünde, tötet den ganzen Menschen. Er steht auf als eine neue Kreatur, als der zweite Adam. Er ist das Ebenbild Gottes. Er ist Priester und König. Und er bietet durch den Glauben jedem an, der hier geboren ist, in dieser sündigen, schwarzen, dunklen Welt, dass er auch ein Nachfolger und vollkommener Christ werden kann. Die wahre Anbetung ist erst dann erreicht, wenn die Vollkommenheit erreicht ist. Egal wie viel ein Mensch heute Sabbat hält, das heißt den Sabbattag hält, ganz egal, ob er ihn hält, ganz korrekt, wie Gott ihn damals gab, von Sonnenaufgang bis zum Sonnenaufgang. Die Sabbatruhe, den Tag können wir nur dann halten und werden ihn nur dann wirklich halten, wenn in unserem Herzen die sündige Natur ausgerottet ist, wenn wir eingezogen sind in unserem Herzen, wenn Christus unser Alles geworden ist, dann erst haben wir Sabbat, Ruhe in uns. Und dann erst kommt unser Erlöser und holt uns auch in die äußere Sabbatruhe hinein. Und der Sabbattag ist ein Bild dafür. Aber keiner hält je das Gesetz, bis er nicht vollkommen ist. Keiner kann sich noch so sehr auf den neuen Bund stützen und sagen, ich bin im neuen Bund. Jeder, der unvollkommen ist, hat die Erfüllung des neuen Bundes noch nicht erreicht. Bin ich unter Stress, weil ich vollkommen sein will? Nein. Nein, weil ich lebe ja durch den Glauben auf diese Vollkommenheit hin. Ich sehe sie ja nicht, dass sie überhaupt möglich ist. Aber ich will nicht mit meinem Auge sehen, ob sie möglich ist, sondern ich möchte mit dem Augen auf die Verheißung, die hier steht, sehen. Dass der vollkommen machen kann und vollkommen war, auch mich erziehen kann und dazu bringen kann, vollkommen zu sein. Auf dieser Erde, sogar jetzt, wo der Drache durch das Tier, durch die falschen Lehre, durch Babylon kämpft, um die Welt zu erobern, wo die Kopie von Priester und König, er ist jetzt noch Priester, wird aber bald eingekrönt durch das Bild des Tieres, welches ja eine Krone ist, wenn ihr so wollt, hat auch den Namen der Krönung. Diese Nachmachung, die den Menschen dazu bringen will, mit Gewalt etwas anzunehmen, etwas zu tun, was irrational ist, was nichts mit Gesundheit zu tun hat, sondern eine reine menschliche Philosophie ist, die mit dem Leben und mit der Realität nichts zu tun hat. Damit kommt er und prüft unseren Gehorsam. Und diejenigen, die irgendwo noch eine Abhängigkeit haben von irgendeiner, ich sage jetzt mal, staatlichen Institution, von einem Arbeitgeber, werden es nicht schaffen. Und jetzt ist natürlich die Frage, soll ich jetzt schon alles riskieren? Ja, merkst du nicht, ist nicht jetzt alles da? Wann soll ich denn treu sein, Gott? Dann, wenn es um eine religiöse Geschichte geht, sehe ich nicht, dass das religiös ist. Vor wem beuge ich mich? Was verkündige ich durch das, was ich tue? Bin ich bereit, egal welche Konsequenz hinzunehmen? Weil das bedeutet Vollkommenheit. Vollkommenheit bedeutet, dass ich ganz in Gott ruhe und nicht tue und nicht tun kann, was mein Gewissen und mein Glaube nicht sagt. So, ob man will oder nicht, durch die Prüfungen, in die wir kommen, sie werden zeigen, ob wir wirklich vollkommen sind oder nicht. Weil es wird nicht bestehen können. Der Mensch wird nicht bestehen können, wenn er nicht komplett in Christus ist. Im Glauben und im Vertrauen auf Gott. Er wird das nicht schaffen. Wie soll er es tun? Ich merke es ja selbst. Ich merke selbst die Kämpfe in mir. Was wäre wenn? Und ich sage mir immer, Herr, Lieber sterbe ich, wie dass ich mich verkaufe. Aber ich merke, wie mein Herz mich betrügt. Und wie man sagt, na ja, verirrst du dich vielleicht nicht? Und man muss sich prüfen. Man muss schauen. Man muss seinen Verstand einstellen. Man muss geübte Sinne haben. Weil das, was uns jetzt vorgegeben wird, scheint doch so wahr zu sein, nicht? Dabei ist es eine komplette Lüge. Und da ja die ganze Welt mitmacht, ist das so schwer für den Einzelnen zu stehen. Wenn wir natürlich jetzt eine größere Gruppe, dann fühlt sich der Mensch stark, aber du stehst alleine. Was machst du? Ist das nicht übertrieben vielleicht? All das wird geprüft in der Vollkommenheit. Die vollkommen sind, haben geübte Sinne. Sie können das unterscheiden. Sie können sehen, wo die Lüge herkommt. Sie lassen sich auch von den widersprüchlichen Informationen nicht irreführen. Sie kennen ihren Gott. Sie kennen ihr Herz. Und sie verlassen sich auf ihn allein. Möge Gott uns die Gnade geben, dass wir unter dem Druck, der steigt, nicht nachgeben, sondern wissen, unsere Hoffnung ist allein auf ihm. Wir wollen nicht getrennt werden von ihm für immer durch das Mahlzeichen. Weil die Menschen, die das Mahlzeichen annehmen, werden für immer getrennt sein. Sie fallen dann für immer und sind nicht mehr fähig, erlöst zu werden. Und das wird alles zusammengefasst unter dem Tag der Sonne, unter dem falschen Tag des Ruhens. Der Tag wird keine Ruhe bringen, keinem. Aber wie gesagt, ein Tag ist nur ein Zeichen dafür, ob man in Gott ruht oder ob man in der Angst der Welt lebt. Und ich möchte lieber, so wie Paulus sagte oder wie der Mose, er wählte lieber die Schmach Christi als den Reichtum Ägyptens. Mögen auch wir die Schmach Christi wählen und mit ihm hinausgehen außerhalb der Stadt und dort mit ihm leiden und zur Vollkommenheit geraten durch seine Gnade. Amen.